Wir sind dankbar, dass wir die mahnenden Briefe des Apostels haben dürfen, wodurch wir immer wieder auf den rechten Weg zurückgeführt werden. Wir lesen ja im Kolosserbrief gerade davon, dass die Christen zu Kolossee angefochten waren, mit falschen Lehren behaftet zu werden, mit den Lehren der Gnostiker, die alles, was übernatürlich ist, Gott zuschoben. Auch wenn es ein Dämon war. Und das ist ja die Lehre von der New Age-Bewegung in der heutigen Zeit, die genau dasselbe sagt. Es ist die Lehre der Gnostiker. Und wenn es der Satan ist, der etwas offenbart, dann ist es doch göttlich. Alles, was übernatürlich ist, muss göttlich sein. Und die Geschwister zu Kolossee standen in der Gefahr, auf dieses auch zu hören. Aber Gott sorgt für die, die ihm vertrauen. Und er sendet Boten, um seine Gemeinde zu festigen, dass sie nicht auf Abwegen geht. Und selbst im Gefängnis wurde der Apostel Paulus so geführt, gerade der Gemeinde zu Kolossee zu schreiben. Und darüber, wie wir es gleich in unserem Text, Kapitel 2, Vers 1 bis 9 hören, auch die Gemeinde zu Laodicea erreichen wollte. Denn alle haben vielleicht einen guten Anfang gemacht, wie wir persönlich in unserem Leben auch. Aber die Frage ist, hat der gute Anfang auch eine gute Weiterführung erfahren? Oder ist da eine Rückläufigkeit im Leben zu sehen? Stehen wir noch, so wie es Jesus sagte zu der Gemeinde zu Ephesus, in der ersten Liebe? Oder ist die erste Liebe zu Jesus schon rückläufig geworden, indem wir uns wieder in der Welt etabliert haben und somit in dem eigenen Leben? Der Apostel Paulus hat ja hier im ersten Kapitel ganz deutlich geschrieben, dass er im Gebet hinter dieser Gemeinde steht, nachdem er gehört hat, dass sie zum Glauben gekommen sind und dass sie versuchen, fest an Jesus und seinem Weg zu halten. Und da hat er sich zur Aufgabe gemacht, für sie zu beten, denn es ist notwendig, denn der Widersacher ist unterwegs, um alle zu Fall zu bringen. Alle. Und er ist stark. Er ist stärker als wir. Und wenn wir nicht den Schutz unseres Heilandes suchen und halten, werden wir übermannt. Das ist diese Gefahr, die der Apostel auch sah durch den Heiligen Geist. Und selbst im Gefängnis dann im Gebet verharrte, damit sie, so hatten wir gelesen in Vers 9, die Gläubigen tiefer hineingeführt werden in die Erkenntnis des Willens Gottes und in die geistliche Weisheit. Denn je tiefer man da hineingeführt wird, desto etablierter wird man darin. Je mehr ein Mensch die Bibel liest, desto mehr wird er von dem Worte ergriffen. Und desto mehr wird er von dem Wort erfüllt und umgeben und stets daran erinnert. Je weniger Christen in der Bibel lesen, desto mehr nehmen die Worte der Welt wieder Einfluss bei ihm und machen ihn unsicher. So dass er schlussendlich gar nicht mehr weiß, zu wem er überhaupt gehört. Gehöre ich zu Gott? Es tut mir manchmal weh, wenn ich das auch im seelsorgerlichen Gespräch erfahren muss, auch von solchen, die schon lange auf dem Glaubensweg sind. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt zu Gott gehöre oder noch zu ihm gehöre. Sag ich, wie kommt denn das, dass du das nicht weißt? Warst du denn je bei dem Herrn? Hast du je mal angefangen, dein Leben ihm zu geben? Ja, ja. Ja, warum zweifelst du denn jetzt? Wie kommt denn das? du hast wahrscheinlich nicht genügend auf die Stimme des Herrn gehört. Und das war das Gebet des Apostels, dass er sagt, ich bete darum, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr dann auch euren neuen Herrn, ich setze mal das Wort neu dazu, denn vorher waren wir alle Herren des Geistes dieser Welt, eurem neuen Herrn würdig leben könnt in allen Stücken. Man kann ja nur würdig leben dem Herrn, wenn man weiß, was zu ihm gehört. Wenn man das gar nicht weiß, denkt man sich vielleicht selber was aus. Aber ist das würdig dem Herrn? Wir merken also, welchen inneren geistlichen Kampf hier der Apostel aus des Herrn Gnade für die Mitgläubigen führte. Es war ihm nicht gleichgültig. Er hatte diese Gemeinde ja nicht gegründet, aber er hatte von ihr gehört. Und es lag ihm auf dem Herzen, dass die, die gläubig geworden sind, an ihrem Herrn festhalten und nicht auf den Widersacher in dieser Welt hören. Denn in ihm ist doch alles geschaffen. Ja, die Herrlichkeit Gottes ist in Jesus Christus, das wollte er der Gemeinde deutlich machen. Und zwar in ihm ist alles geborgen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare, das Unsichtbare, alles, was sich auch zu ihm hält, wird von ihm bewahrt. Er ist der Herr aller Mächte, der Finsternis und der Engelmächte. Er ist der Herr. Und wenn wir bei ihm sind, sind wir mit Herr über allem. Das wollte er hier ganz fest in das Herz hineinreden. Aber wir lesen auch an anderen Stellen der Schrift, und ich komme noch dazu, dass tatsächlich der Geist dieser Welt es wieder schafft, uns von der Würdigkeit des Wandels dem Herrn nach wegzuführen. Nicht mehr in der engen Gemeinschaft zu leben. Das können wir manchmal in unserer Gedankenwelt sehen, was da sich alles abspielt, was wir alles wissen wollen, was wir alles glauben zu wissen. Aber wenig wissen, wer der Herr ist. Und darum auch nicht ihm in seinen Fußstapfen folgen. Die Verse im zweiten Kapitel also, ich hatte sie überschrieben mit dem Titel Warnung vor einem Doppelleben. Man kann ja leicht als Christ wieder in ein Doppelleben kommen. Sowohl als auch Christus und der Welt. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Allein aus diesen Worten merken wir, wie stark der Apostel Paulus von dem Bewusstsein geprägt ist, dass alle Mächte der Finsternis verhindern wollen, dass Christen wie Christen leben. Und dass Gemeinde Jesu in dieser Welt leuchtet. Alles setzt die Hölle dran. Und wir können das ja ein wenig nachvollziehen, was alles im christlichen Gewand heute möglich ist und legitimiert wird gegen die Heilige Schrift. Und das kann aber auch im ganz persönlichen Leben passieren. Und wenn hier die Gemeinde zu Laodicea mit angesprochen worden ist, dann hat auch diese Gemeinde gut angefangen. Aber in der Offenbarung lesen wir, dass diese Gemeinde in ein Doppelleben hineingekommen ist. Ja, ich lese uns mal aus dem 3. Kapitel der Offenbarung diese Verse ab Vers 14. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Denn welche ich liebe, lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Das wird also zu der Gemeinde gesagt, an die der Brief zuvor auch geschrieben worden ist, den Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Die Gemeinde hat gewiss auch gut angefangen, aber sie rutschte immer mehr ab in ein Doppelleben. Ja, wir glauben an Jesus. Wir lesen auch in der Bibel, wir beten auch, singen auch Lieder. Aber eigentlich sind wir schon fertig, wir brauchen gar nichts weiter. Und Stillstand ist immer Rückschritt. Rückschritt wieder in die Welt. Wer nicht aktiv im Glauben weitergeht und vorwärts geht, fällt zurück in das natürliche Leben. Und genau dagegen wollte der Apostel Paulus sprechen und sagen, passt auf, dass das nicht geschieht. Diese große Fürsorge des Apostels im Gebetskampf für die neu entstandenen Gemeinden ging darin, dass der Glaubensgrund erhalten bleibt, den die Einzelnen gefunden haben. Jesus Christus allein. Jesus Christus allein. Er schrieb das auch an die Gemeinde zu Thessalonich, 1. Thessalonicher 1, Vers 2 oder Philipper 1, 3 bis 4. Ich bete für euch, dass ihr darin gefestigt werdet. Denn wenn das Fundament anfängt zu wackeln bei euch, fürchte ich für euch, dass ihr wieder zurückfällt. Die Gläubigen sind also aufgerufen, in der Erfahrung der Gotteserkenntnis zu bleiben. Nicht der Menschenerkenntnis, der Gotteserkenntnis. Das ist was ganz anderes. Ja, viele sind bereits schon wieder in die Menschenerkenntnis abgerutscht und laufen der Erkenntnis der Menschen nach. Das ist gefährlich für ein pulsierendes Christenleben. Ein pulsierendes Christenleben muss geprägt sein von der Gotteserkenntnis. Sonst pulsiert es nicht mehr. Menschenerkenntnis, zum einen ist es nur Stückwerk, zum anderen ist es nicht allumfassend, um weitergeführt zu werden. Es hilft nicht, es blockiert, es ruft Zwiespalt hervor. Und nicht Wegweisung. Gottes Erfahrung, Gottes Erkenntnis ist wichtig im Leben eines Gläubigen. Darum schrieb zum Beispiel Paulus auch in 2. Timotheus 3, Vers 14, bleibe du bei dem, was du gelernt hast. Lass dir nicht wieder was Neues einfallen und einreden. Bleibe bei dem, was und wie du gelernt hast, damit du auf sicherem Wege bist. Ja? Denn nur dort ist Sieg Nur dort ist Freude. Nur dort ist Zuversicht auf das Ewige. Jesus Christus ist allumfassend die gesamte Hoffnung eines Gläubigen. Er ist die Quelle allen Lebens, allen, was wir brauchen, um ihm folgen zu können. Wer also wissen will, und das wollen ja alle Gläubigen, auch in Kolossee, wozu lebe ich hier? Wie ist der Weg? Alles in Christus. Frage ihn, bleibe bei ihm. Und du wirst es wissen, Psalm 36, 10, alle Quellen sind in dir, heißt es dort. Paulus mahnt, dass allen Einflüsterungen der Menschen wachsam gegenüber gestanden sein muss. Denn diese Einflüsterungen dienen oft nicht zur Hilfe auf dem Weg dem Lamme nach, sondern sollen unsere Gedanken auf Abwege führen. Deswegen diesen Einflüsterungen entgegenstehen. Nicht darauf eingehen, nicht diskutieren, vielleicht hinhören, um zu forschen, worum geht es, aber einen eigenen geistlichen Weg zu haben. Das ist die Sicherheit, die wir brauchen. Wir sollen vielmehr immer auf das Wort Gottes hören. So, der Bruder Rainer hat ja oft aus dem Psalm 119 was vorgelesen, das möchte ich jetzt auch mal tun. Da sagt nämlich der Psalmist ganz deutlich, was dann geschieht, wenn wir immer auf Gottes Wort als Priorität hören, nicht auf Menschenwort, sondern auf Gottes Wort. Da steht in Psalm 119 ab Vers 98, du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Und in dem nächsten Vers, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer durch dein Wort. Denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Das ist die Resonanz vom Worte Gottes in unserem Leben. Ich verwehre meinen Fuß allen bösen Wegen, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Das ist so wichtig. Dein Wort ist meinem Mund süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es ist das Wort Gottes, das prägen soll. Und der Apostel Paulus sagt auch, passt auf, dass ihr nicht das Menschenwort, dass ihr nicht eingefangen werdet von philosophischen Gedanken, von Lehren, die nur auf Menschenweisheit gestützt sind und auf diese Mächte dieser Welt. Wir sollen uns genügen lassen an der Rede unseres Heilandes. Allerdings müssen wir, so hat es mal Wilhelm Meibel gesagt, das Ohr immer an die Bibel legen. Wir müssen auch hören wollen. Sonst kriegen wir keine Wegweisung in unser Herz hinein. In den nächsten Kapitel werden wir ja dann lesen, da ist die Aufforderung auch, trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, sondern nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Mein zweites, die Ermahnung ist notwendig, weil also der Satan unablässig versucht, uns mit vernünftigen Reden, und ich unterstreiche das Wort vernünftig, ja, nach unserem Vernunft, Verstand, mit vernünftigen Reden auf seine Seite zu ziehen. Das hat er bereits schon versucht bei unserem Heiland, Jesus Christus. Wenn wir diese Versuchungsgeschichte lesen, nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte, redete der Teufel ganz vernünftig, weil er wusste, der Sohn Gottes kann aus Steinen Brot machen. ist doch vernünftig. Schau mal, wenn du Hunger hast, musst du was essen. Ist es nicht vernünftig? Das ist doch äußerst vernünftig. Und wenn du nicht gerade was griffbereit hast, kannst du doch aus den Steinen Brot machen. Ist doch vernünftig. Aber auf diese Vernunft ging Jesus nicht ein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Davon lebt er, nicht von der Vernunft. Und dann ging es auch weiter mit diesem vernünftigen Reden. Denn der Satan versuchte ihn auf die Zinne des Tempels zu stellen und sagt, nun stürz dich ja mal hinab, denn es steht doch geschrieben. Das ist doch vernünftig, das kannst du doch denken, nicht? Das kannst du doch denken. Dort steht doch geschrieben im Psalm, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Vernünftig. Vernünftige Reden. Oh ja, steht ja geschrieben. Kann ich ja machen. Nein, auf die vernünftigen Reden geht Jesus nicht ein. Er sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Mach ich nicht, obwohl es geschrieben steht. Du redest nur vernünftig, aber ich stelle mich unter Gottes Wort und seiner Berufung. Und damit nicht genug, sondern der Satan ging noch einen Schritt weiter und führte ihn auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte, das will ich dir alles geben. Schau mal, du gehst ja hier über diese Erde. Ja, das gebe ich dir alles, wenn du niederfällst, mich anbetest. Ist doch vernünftig, ne? Eigentlich ein abgesichertes materielles Leben, ist das nicht vernünftig? Ist doch sehr vernünftig. Schau mal, hättest du doch alles. Kein Mangel, jeden Tag. Nein, er ging nicht darauf ein. Er sagt, die Anbetung des himmlischen Vaters, das ist richtig. Das andere nicht. Merken wir, mit solchen Gedanken versucht der Satan auch die Gläubigen über die Vernunft zu bekommen. Paulus wusste das. Auch im Blick auf die Gemeinde zu Kolossee. Und mahnte sie, geht nicht darauf ein, sondern bleibt bei eurem Gott und Herrn. Beugt eure Knie vor ihm. Und was er euch sagt, das tut. So wie es einst Maria bei der Hochzeit zu Kana schon den Mitarbeitern des Hauses sagte. Ihr müsst nicht darüber nachdenken, was das ist, was er euch sagt, sondern was er euch sagt, das tut einfach. Auch wenn ihr das nicht denken könnt, war sehr unvernünftig, dort Krüge mit Wasser zu füllen und dann daraus zu schöpfen, um Wein zu bekommen. Ist nicht vernünftig. Das könnt ihr nicht denken. Aber es sollte in dem Herzen derer, sie sollten vernünftig denken und sagen, das kann nicht sein, damit haben wir nichts zu tun. Was er euch sagt, das tut. Und Paulus hat das auch lernen müssen, deswegen kann er das auch weitergeben durch den Heiligen Geist. Er hat es lernen müssen zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Vorher hat er immer gesagt, ich tue was für dich. Und damit war dann Schluss vor Damaskus. Was willst du, dass ich tun soll? Ich will nicht darüber denken und mich nicht von meinen Gedanken einfangen lassen, sondern ich brauche die Gemeinschaft mit dir. Ermahnung also, unablässig auf den Herrn zu blicken und seinen Anweisungen zu folgen. Denn die vernünftigen Reden der Welt wollen uns einen falschen Reichtum vorgaukeln, der höher steht als der Reichtum aus Gott, will uns eine andere Hilfe, nämlich eine menschliche, wichtig machen, die höher stehen soll als die Hilfe Gottes. Ich gebe ehrlich zu, die Worte des Herrn sind oft an unserem Denken vorbei. Wenn er Matthäus 6 sagt, sorge nicht für den morgigen Tag. Tja, da steht man erst mal da, ne? Und setzt hinzu, Das machen nur die Heiden. Oh, bin ich jetzt ein Heide? Will ich jetzt heidnisch denken? Oder will ich als Kind Gottes denken? Wir merken diese Spannung. Nach solchem trachten nur die Heiden, sagt Jesus. Aber der himmlische Vater weiß, was ihr bedürft. Er will uns in seine tiefe Gemeinschaft hineinziehen, gerade die, die begonnen haben, ihm zu folgen, so wie die Geschwister zu Kolossä. Denn Jesus sagte ja auch, weil er immer wieder angegriffen worden ist von den Schriftgelehrten und Pharisäern, zum Beispiel in Johannes 5, Vers 19 und 20, ich tue nur, was ich sehe, dass der Vater tut. Das tue ich. Und auch in Johannes 8, Vers 28, 29, wo es dann auch heißt, dass er in Verbundenheit nur mit dem Vater lebt. Und das will er auch mit uns, den Seinen, tun. Der Widersacher, der Satan, der will uns nur auf den Genuss der natürlichen, vergänglichen Dinge lenken und sie uns so wichtig machen. Nicht? Wir reden ja manchmal über diese Handy-Generation. Ja, das Handy ist wichtiger als der Mitmensch geworden. Ja? Alles wird wichtiger. Das ist der Satan, der dem Menschen alles wichtiger machen will als Jesus, als die Nachfolge Jesu. Denn in der Nachfolge Jesu haben die Menschen, die sich auf ihn verlassen, eine unversiegbare Offenbarungsquelle des wahren Lebens. Unversiegbar. Von Tag zu Tag zu Tag. Immer neu. Immer neu. Immer neue Anweisung auch für den jeweiligen Tag. Also die Mahnung hier in dem Kolosserbrief, und wir haben ja gesehen, das kann ja tatsächlich so ausgehen, wie die Gefahr angedeutet worden ist in der Gemeinde zu Laodicea, die dann auf beiden Seiten hinkte, und schon im Alten Testament musste Elia im Auftrag Gottes ja diese Frage stellen in 1. Könige 18, wo das Volk Israel also gar nicht mehr in der Einheit mit Gott leben wollte. Und da trat Elia zu dem Volk, das sich gesammelt hatte dann am Karmel. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ja, Gott, aber auch Baal. Gott und Baal. Das ist genau dasselbe, ja? Unsichtbar und Sichtbarkeit. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Was hat bei euch die Priorität? Ist der Herr Gott, dann wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, also sprich die Welt, ja, dann wandelt ihr nach und ihm nach. Und das Volk konnte nichts antworten darauf. Die haben gemerkt, irgendwie stimmt das. Wir sind Gottes Volk, aber wir sind gar nicht echt auf Gottes Seite. Nicht? Sie sagten nichts, sie waren ertappt. Ja, ertappt. Und dann sagt Elia zu dem Volk, wir wollen einen Altar bauen und der Gott, der dann mit Feuer antwortet, der soll Gott sein. Ja, dann sagten sie, das soll so sein. Das soll so sein. Und wir kennen die Geschichte, wie das ausging, dass ja eben die Baalpriester erstmal ihren Altar gebaut haben und vieles angestellt haben, um ihren Gott zu bitten um Segen, und nichts passierte. Und Elia baute den Altar des Herrn und das Feuer kam vom Himmel. Das ist ein Beispiel auch fürs Neue Testament. Ist nun der Herr dein Herr oder wer ist der Herr? Ist er der Herr, wird er antworten mit Feuer des Geistes in deinem Leben und wird die Quellen des Lebens öffnen. Das wird er tun. Denn das kann der Satan nicht. Er kann dir nur etwas vorgaukeln. Und die Geschwister zu Kolossä sollten da wieder eine ganz neue Schau bekommen und ganz eng am Herrn bleiben. Drittens, nur in der praktischen Inanspruchnahme der göttlichen Verheißung bleiben wir in der Erfahrung, dass Jesus Christus der Unwandelbare ist und zu seinem Wort steht. Also nur wenn ich in der Praxis sein Wort auch wirklich annehme, dann merke ich, es funktioniert. Und dann merke ich, dass Gott zu seinem Wort steht. Wenn ich skeptisch werde und dem Wort Gottes skeptisch gegenüberstehe und es nicht in Anspruch nehme, weiß ich schlussendlich gar nicht mehr, ob er noch da ist. Das sind die Gefahren der Gläubigen zur ganzen Zeit. Das geht uns nicht nur heute so, sondern es war auch damals so. Und wir sehen in Laodicea, sie wurden völlig da aufs Glatteis geführt. Die dachten immer noch, sie sind lebendige Gläubige und der Herr sagt, ne, euch fehlt alles. Fehlt alles. Merken wir, auch wir in unserer Zeit sollen wachsam sein, dass wir nicht auf die Sprüche der Menschen, der menschlichen Lehren, der Philosophie, letztlich sind es alle Sprüche des Satans, hören, sondern auf das Wort Gottes uns kindlich verlassen, denn er hat versprochen, uns nie zu verlassen. Viertens, die Missachtung des Wortes Gottes. Wenn wir das tun, geraten wir in ein unkontrolliertes, selbsterwähltes Christentum und christliches Leben, das Gott nicht gefällt. Auch hier haben wir wieder ein Beispiel im Alten Testament. Es handelt sich ja um das berufene Volk Gottes, ja, das Dienstvolk Israel. Hat es auch begabt, aber dann durch den Propheten Maleachi spricht der Herr, ihr wisst gar nicht mehr, was ihr tut. Ist es nicht so, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn? Bin ich nun Vater, wo ist eigentlich meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebot zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Und dann sagen die, wieso? Wodurch verachten wir denn deinen Namen? Haben wir gar nicht mitbekommen. Aha, unorientiertes Leben. Ihr wisst den Weg gar nicht mehr. Ja, dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Und dann sagt ihr, wieso? Womit opfern wir denn Unreines? Haben wir gar nicht mitgekriegt. Ja, dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nicht zu achten. Ihr opfert da ein Blindes und denkt gar nicht mehr, wie heilig Gott ist. Das heißt unorientiert. Ihr wisst gar nicht mehr, wo es lang geht. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bringt es doch mal eurem Fürsten. Meint ihr, das würde ihm gefallen? Also hier haben wir auch wieder eine Stelle von Gottesdienst. Ja, wir sind doch Volk Gottes. Aber wir kriegen schon gar nicht mehr mit, was recht ist. Abgewichen, unorientiert. Ne? Und das ist die Gefahr, wenn das Wort Gottes nicht mehr beachtet wird. Fünftens, Paulus mahnt also zur Festigkeit in der Dankbarkeit. Das ist ja auch so ein Wort und das brauchen wir auch in unserer Zeit. In Vers 7 haben wir da gelesen, seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Reichlich dankbar. Jetzt das kann man so schnell lesen und sagen, na ja, klingt ja gut. Aber das reichlich dankbar sein hat was mit Glaubenskampf zu tun. Der natürliche Mensch ist nicht dankbar. Der will immer mehr, ja, selbstverständlich, alles so, ja. Aber der geistliche Mensch, der soll dankbar sein, damit er ein offenes Herz für weitere Geschenke hat. Seid reichlich dankbar. Wir kennen ja dieses aus Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Da geht's weiter. An der Stelle geht's weiter, ja? Oder denken wir an Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas im Gefängnis, unschuldig, eingesperrt, geschlagen. Sie fingen an zu loben und zu danken. Seid reichlich dankbar. Paulus hat das aus der geistlichen Erfahrung auch geschrieben. Denn wer da dankbar ist, dem wird weitergeholfen. Wer undankbar ist, bleibt stehen und fährt fest. Fest in der Hinsicht, dass er nicht mit dem Herrn weitergeht. Dankbarkeit öffnet auch den missionarischen Sinn. Dazu ist Gemeinde noch auf der Erde, um ein Segen für andere zu werden. Christentum soll nicht ein Selbstzweck bleiben. Hauptsache, ich bin gläubig. Und dann kann ich befinden über die anderen, die ungläubig sind, weil die alles falsch machen und so weiter. Ja? Das ist die leichteste Übung. Aber das ist nicht Christentum in der Zeit, sondern ein Segen sein für andere. Darum sei dankbar. So sollten die Geschwister zu Kolossee das aufnehmen, damit ihr ein Segen werden könnt für andere, dass der Herr euch gebrauchen kann. Denn Undankbarkeit führt letztlich zur Ungerechtigkeit. Denn in Matthäus 18 haben wir ja im Blick auf Dankbarkeit ein Gleichnis vom Herrn. Nicht? Da ist der Knecht, der Rechenschaft ablegen sollte über sein Haushalten. Und er hatte sehr, sehr viel veruntreut. Und dann kam er zu seinem Herrn und der sagte dann, nun leg mal alles da, wie du gehaushaltet hast. Und dann stellte man fest, ja, du hast alles miese nur gemacht. Aber er bat, erbarme dich meiner, wirf mich nicht ins Gefängnis. Und der Herr war barmherzig und hat ihm die Schuld erlassen. Dieser selbe war aber nicht dankbar über diesen großen Erlass, ging hin zu einem anderen Mitknecht, der ganz wenig dagegen ihm schuldete und hat ihn gerüttelt und geschüttelt und gesagt, ich werf dich ins Gefängnis, bis du alles bezahlt hast. Undankbarkeit führt zur Ungerechtigkeit. Und als das der Herr natürlich hörte, hat er gesagt, also dir habe ich so viel erlassen und du schmeißt den anderen ins Gefängnis. Also jetzt musst du auch rein. Jetzt kommst du auch nicht mehr voran, bis du alles bezahlt hast. Deswegen steht hier, und seid reichlich dankbar über alles, was der Herr gegeben hat. Denn wir sollen solche sein, von denen Jesus in Lukas 10, 16 sagt, wer euch hört, der hört mich. Ist ja wunderbar, ne? Würde man über sich selber gar nicht denken. Aber der Herr sagt, dann passiert das so. Dann gebt ihr etwas weiter, was ich weitergeben will. Sechstens, jetzt können wir fragen, was habe ich denn ständig in Christus? Was haben die Geschwister zu Kolossee ständig in Christus? In ihm wohnt ja die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Epheser 2, 14 bis 16, in ihm haben wir ständig Frieden. Frieden, Frieden, Frieden. Frieden. Immer Frieden. In ihm. Immer Frieden. Da gibt es gar nichts anderes. Da, wo Unfriede ist, ist das nicht in ihm. In ihm haben wir immer Frieden, weil er Frieden gemacht hat durch sein Blut am Kreuz. In ihm haben wir stets die Gegenwart des ewigen Lebens durch den Heiligen Geist. Johannes 1, 4, das Leben ist erschienen, was ewig ist. Und wir kennen Johannes 14, Vers 6. Ich bin das Leben. Christus in uns, das Leben. In ihm haben wir ständig die Gerechtigkeit, die der himmlische Vater anerkennt. Das heißt Ruhe. 2. Korinther 5, 21. Wir haben in Christus die Gerechtigkeit, die alles zur Ruhe bringt. Also tiefen Frieden, tiefe Ruhe ist alles in ihm. Und in ihm haben wir auch etwas, nämlich sein Ja. 2. Korinther 1, Vers 19. Es steht nämlich geschrieben, in Christus war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Immer Ja zu dem, was der himmlische Vater wollte. Ja in ihm. Und wir in Christus haben dieses Ja in uns. Auch in Vers 20 desselben Kapitels, da haben wir auch das Ja Gottes zu uns und unser Ja zu ihm und zu all seinen Verheißungen haben wir das Ja. ohne Zweifel. Also seid diese enge Gemeinschaft, das wollte Paulus hier den Geschwistern zu Kolossee nahebringen. Wenn ihr diese Gemeinschaft festhaltet, habt ihr das alles in euch. Und dann könnt ihr gesichert durch die Zeit gehen. Und ihr habt Kraft zum Zeugendienst. Euer Leben spricht einfach von dem Herrn. Die Frage kann man sich persönlich stellen: Woran erkenne ich, dass ich in ihm bin und bleibe? Johannes schreibt in seinem ersten Brief Folgendes. Ich will das mal lesen, so wie er das geschrieben hat in 1. Johannes 2, Vers 5 und 6. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und in Kapitel 2 nochmal, wer aber, auch Vers 5, wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Daran erkennen wir das. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Und im dritten Kapitel, Vers 24, können wir dazu lesen, über diese Gewissheit. Wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Also wir können das schon irgendwie abchecken, ja, was in unserem Herzen so vor sich geht. So stellt sich einfach auch für die Geschwister in Kolossee, aber auch für uns die persönliche Frage, bin ich so auf diesem Glaubenspfad oder habe ich mich wieder durch menschliche Reden oder Lehren ablenken lassen? Warum ist es so bei mir? Warum ist Gott so wenig wirklich in meinem Leben? Warum ist der praktische Glaube bei mir nicht so pulsierend? Warum habe ich nicht das tiefe Vertrauen zu meinem Heiland? Warum will ich immer alles selber in die Hand nehmen? Das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Aber die Antwort lautet doch tatsächlich, weil wir die Engigkeit mit unserem Erlöser verlassen haben. Und die Gemeinde zu Laodicea, an die der Brief auch geschrieben ist, hat das tatsächlich getan. Aber der Herr ist ja gnädig und barmherzig und er rief auch diese wieder zurück. Kehrt um. Ja, ich stehe vor der Tür, klopfe an. Lasst mich doch mal rein. Ich will mit euch leben. Ja, deswegen auch diese Worte in Psalm 37, das ist ja alles in einem Guss, die ganze Bibel, das steht ja alles im Zusammenhang miteinander, wo David durch den Heiligen Geist auch sagen darf, in Psalm 37, Vers 4, hoffe doch auf den Herrn. Hoffe allein auf den Herrn, tu Gutes, bleib im Lande, nähre dich redlich, habe deine Lust, deine Freude am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Einfache Worte mit großer Tragkraft. Befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn. Er macht es gut. Er wird's wohl machen. Ja? Merken wir diesen geistlichen Zug, den der Apostel Paulus hier durch sein Gebet und durch sein Herz den Geschwistern zu Kolossee nahe bringt. Bleibt bei dem, was ihr gelernt habt. Weicht bitte nicht ab. Tut euch, ich möchte es so sagen, tut euch selber den Gefallen. Denn es geht doch um eure Seele. Es geht doch nicht um irgendetwas anderes. Ihr seid erkauft durch des Lammes Blut, wollte er sagen, so bleibt jetzt dort. Und erkennt immer mehr die Herrlichkeit des Herrn. Soweit zu diesem Textabschnitt. Bitte kein Doppelleben.